Krisen kennen keine Grenzen, ist es auch notwendig, dass wir unterstützen, wenn wir in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben möchten. Auch weiterhin müssen wir auch andere dabei unterstützen, dass sie auch in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben. Wir erleben gerade einen Backlash, das ist so. Das muss man auch benennen und sehen. Aber die Lösung kann dann nicht sein, zu sagen, okay, dann ziehen wir uns alle zurück, auch wenn es hart ist, sondern gerade jetzt erst recht. Die 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, sind für mich kein Wunschzettel, sondern ein Auftrag, die Welt gerechter zu machen. Herzlich willkommen zurück bei To Do's, unserem Podcast. Toll, dass du mit dabei bist. Vielleicht schaust du uns oder hörst du uns gerade, wenn du auf dem Nachhauseweg bist, auf dem Weg in die Uni, in die Schule oder eben zur Arbeit, auf dem Fahrrad oder in der Bahn oder einfach zu Fuß. Cool, dass du mit dabei bist, denn hier dreht sich alles um Lösungen. Und das, ich weiß, in den Zeiten ist auch ganz schön mutig. Wenn die Welt immer wieder so ein bisschen kriselt, gucken wir hier bei To Do's auf die Ideen, die die Welt heute, aber vor allem auch morgen ein bisschen besser machen. Und ich freue mich jedes Mal auf tolle Gäste. Gäste, die Macherinnen und Macher sind, die anpacken und die eben nicht verzweifeln. Und in dieser Folge sprechen wir natürlich wieder um die nachhaltigen Entwicklungsziele, die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Und ich sitze hier an einem ganz besonderen Ort in Deutschland, denn hier wird ganz viel für die nachhaltigen Entwicklungsziele gemacht. Hier geht es um Formen, um Formate, um Fokussierungen. Denn hier wird die deutsche Entwicklungspolitik und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit gesteuert. Ich bin Kathi Gallus und ich freue mich auf meine Interviewgästin, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Rehm Alawali-Radovan. Hallo Frau Ministerin, toll, dass Sie Zeit haben.
Hallo, ich freue mich auch.
Wunderbar, denn ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, bevor Sie ja Bundesministerin geworden sind, haben Sie Politik studiert. Sie sind also Politologin. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Orientinstitut in Berlin. Sie waren dann Länderreferentin für Nah- und Mittelostverein in Berlin. Dann ging es nach Mecklenburg-Vorpommern, wo ja ein großes Herz von Ihnen ausschlägt, immer wieder sozusagen auch zurückzukehren. Da waren Sie Leiterin des Büros der Integrationsbeauftragten, wurden dann selber Integrationsbeauftragte. Und dann ging es sozusagen in die Bundespolitik als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, damals 2021 noch unter Olaf Scholz. Dann ging es sozusagen in die nächste Rolle als Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, wobei das ja auch parallel ging. Und jetzt seit 9 Monaten, seit dem 6. Mai 2025, sind Sie im Kabinett von Friedrich Merz die jüngste Ministerin als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Erlauben Sie mir, das ist super spannend, sozusagen so jung und so aktiv in der Politik zu sein. Was würden Sie der jungen Rehm, aber auch jungen Frauen, die auch in die Politik wollen, raten?
Auf jeden Fall durchhalten, immer weitermachen und es immer probieren. Und ich rate allen jungen Menschen, vor allem jungen Frauen, die wirklich interessiert sind, Netzwerke aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist echt mit das Wichtigste.
Hilft Ihnen das bis heute sozusagen, Ihr Netzwerk, das Sie von Beginn an aufgebaut haben, jetzt auch als Entwicklungsministerin?
Mir hilft das natürlich auch, aber ich hatte ganz am Anfang, wenig Zugänge. Ich bin ja als Geflüchtete nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Wir mussten alles aufbauen, von vorne anfangen. Meine Eltern mussten von vorne anfangen und diese Erfahrung machen ja viele Menschen, vor allem mit Migrations- und Fluchtgeschichte. Man hat halt nicht die Netzwerke und die Kontakte, die man manchmal auch braucht, um in die Politik einsteigen zu können. Und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das anders zu machen, so viele Türen zu öffnen, wie es nur geht.
Toll. Also vielen Dank für all die Frauen, die sozusagen ja in die Politik auch noch wollen, die davon profitieren, aber wo sie auch einen Mehrwert für sind. Das ist eine spannende Motivation. Wir haben eine tolle Tradition hier bei unserem Podcast, im To-Do's-Podcast, denn wir haben eine Schnellfragerunde. Das heißt, Sie müssen nicht schnell antworten, aber nochmal kurz und knackig antworten, was für Sie vor allem vielleicht auch die nachhaltigen Entwicklungsziele bedeuten. Also wir gehen rein. Direkt erste Frage, was bedeuten die 17 Ziele? Wir sehen es auch im Hintergrund, die 17 Würfel für Sie.
Ja, die 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, sind für mich ein Kompass, ein globaler Kompass. Und ein Auftrag, kein Wunschzettel, sondern ein Auftrag, die Welt gerechter zu machen.
Sie sind seit knapp 9 Monaten im Amt. Welche Reise und welcher Moment, welcher Augenblick hat Sie denn in der Amtszeit bisher berührt, auch am meisten berührt?
sind eigentlich immer die Begegnungen mit Kindern, die mich berühren, ob es in der Westbank ist, in Jordanien im Flüchtlingslager oder in Sierra Leone in der Ukraine. Die Begegnungen mit Kindern, die eigentlich alles noch vor sich haben, aber so viele Barrieren haben, das bewegt mich am meisten und das motiviert mich auch am meisten.
Man hat ja auch so einen Drive von einem selber, wofür man diese Arbeit macht. Wenn Sie jetzt 10 Jahre nach vorne schauen und dann wieder zurückgucken, was würden Sie gerne erreicht haben in 10 Jahren, wenn Sie dann in 10 Jahren sozusagen auf die Rimavali Radovan zurückgucken? Worauf wären Sie besonders stolz?
Besonders stolz wäre ich, wenn wir messbar dafür sorgen, dass weniger Kinder und Jugendliche in Armut aufwachsen müssen oder Hunger erleiden müssen, wenn sie mehr Chancen haben, wenn wir dafür sorgen und wenn wir es schaffen, und daran arbeite ich, dass Deutschland weiterhin verlässlicher Partner ist und globale Verantwortung übernimmt.
Da sind wir direkt in den großen Themensäulen von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch in der Kritik auch steht, unterschiedlich auch angegriffen wird sozusagen, nicht nur finanziell vom Haushalt, sondern auch von der Dynamik. Und da würde ich gerne von Ihnen auch verstehen, Entwicklungspolitik wirkt oft sehr abstrakt und jeder redet oft über Entwicklungspolitik und dann gibt es unterschiedliche Definitionen von jeder Mann und jeder Frau. Wie würden Sie die Arbeit, die auch Sie umsetzen möchten, die Arbeit des Entwicklungsministeriums in Kürze erklären? Worauf wird es ankommen?
Es ist sehr schwer, das in Kürze zu erklären, aber ich finde auch, wir müssen es immer wieder versuchen, besser zu erklären auch und vor allem mit Beispielen füllen. Und das würde ich gerne hier machen, denn es geht ganz konkret darum, Krisen zu verhindern, in Krisen dabei zu unterstützen, dass Menschen trotzdem eine Perspektive vor Ort haben, wie zum Beispiel in der Ukraine, wo wir beim Wiederaufbau unterstützen, oder in Syrien nach dem Fall des Assad-Regimes dabei unterstützen, dass eine Struktur vor Ort entsteht, oder auch in Regionen wie im Sudan, die größte humanitäre Katastrophe aktuell, wo wir unterstützen mit Schutzräumen für Kinder und Frauen. Das sind ganz konkrete Beispiele, wo wir sagen, wir übernehmen Verantwortung in Krisen. Aber es geht natürlich auch darum, Krisen langfristig zu verhindern, wie die Klimakrise oder die Folgen der Klimakrise, aber auch bei den Themen Hunger, Armut und Ungleichheit zu unterstützen. Denn klar ist, die Krisen dieser Welt machen nicht an Grenzen halt. Krisen kennen keine Grenzen und deshalb ist es auch notwendig, dass wir unterstützen, wenn wir in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben möchten. Auch weiterhin müssen wir auch andere dabei unterstützen, dass sie auch in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben können. Und das ist die zentrale Aufgabe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
Dann gucken wir mal vielleicht in das Nachhaltigkeitsziel 2 direkt rein. Kein Hunger. Auch das natürlich eines der Kernfokuspunkte. Wir kommen ja sozusagen gerade aus der grünen Woche, wo es ganz viel um Ernährungs- und Landwirtschafts- und Agrarwirtschaft ging. Und gleichzeitig ist ja die Bekämpfung des Hungers ein großer Fokuspunkt, was ich raushöre von Ihnen. Und seit der Corona-Zeit hat sich ja die Zahl der Hungernden ist da ja gestiegen und die Lebensmittelpreise gehen nach oben. Also was kann man da auch konkret tun, um diesen globalen Schocks, um diesen globalen Entwicklungen auch sich entgegenzustellen? Was würden Sie, oder was ist da auch Ihr konkretes Beispiel?
Ja, mein Fokus auf das Thema Ernährungssicherung kommt auch genau daher zu sagen, wir haben gerade viele Krisen und Kriege um uns herum, aber das Thema Hunger ist weiterhin auch eine Krise weltweit. Die Zahlen nehmen zu. Wir haben zwar viel erreicht in den letzten Jahrzehnten, aber es ist immer noch nicht genug und wir dürfen das nicht aus den Augen lassen. Und ich finde, das ist so eine Kern-DNA von Entwicklungszusammenarbeit, eben genau dahin zu schauen, wo gerade nicht alle hinschauen und dafür zu sorgen, dass eben wir für mehr Ernährungssicherheit sorgen können. Und wir machen das ganz konkret zum Beispiel mit Schulernährungsprogrammen weil das ganz viele Elemente mit drin hat. Es geht nicht nur darum, dass Kinder eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber es sorgt auch dafür, dass Kinder überhaupt in bestimmten Regionen zur Schule gehen, dass sie einen Grund haben, zur Schule zu gehen, dass sie mit vollem Magen, zumindest mit einer warmen Mahlzeit am Tag, auch genug Energie haben, um zu lernen. Und ich meine, das sind die Zukunft, unsere Zukunft liegt in diesen Kindern. Und deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, sie dabei zu unterstützen, dass sie bestmögliche Chancen haben auf eine gute Bildung, und Ernährung und Schulmahlzeiten gehören eben dazu.
Und das sind ja Entwicklungen, die wir in 2026 immer noch beobachten. Das ist die Kriege, viele Kriege und Konflikte sind sichtbar. Kein Hunger oder Hunger zu bekämpfen, das ist sozusagen auch ein Konflikt, der so oft unsichtbar stattfindet. Sie haben gerade gesagt, diese Schulernährungsprogramme, die Sie ja auch mit unterstützen und ins Leben rufen und da aktiv mit dabei sind. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie kommen auch gerade aus Sierra Leone, wieder eine Reise unterwegs zu sein, um vor Ort sich auch ein eigenes Bild zu machen. Ich finde, das zeichnet Sie auch aus. Sie glauben nicht nur Tinte auf Papier, sondern Sie gucken sich das auch an und sprechen vor allem mit vielen Frauen und Kindern. Also welche Stimmen haben Sie da jetzt in Sierra Leone zum Beispiel gehört, was der Mehrwert von Schulernährungsprogrammen ist und vor allem dann der Mehrwert ganz oben und groß gedacht von Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, ich war in Sierra Leone in Gbinti, in einer Region, in der wir mit dem World Food Program unterwegs sind mit Schulernährung. Und ich war an einer Schule, wo eben Schulspeisung angeboten wird, eine warme Mahlzeit am Tag. Und das ist unglaublich wichtig. Sierra Leone ist eins der ärmsten Länder der Welt, mit sehr, sehr geringem Einkommen für den Staat, mit kaum Wirtschaftswachstum. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage, auch für den Staat, eben dafür zu sorgen, dass Entwicklung stattfindet. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir da unterstützen. Und ich habe mir eben dieses Projekt angeschaut mit dem Welternährungsprogramm. Und da habe ich gesehen, welcher Mehrwert dieses Schulernährungsprogramm hat. Denn wir sorgen dort auch für Jobs mit diesem Schulernährungsprogramm. Denn es geht nicht nur darum, es geht nicht darum, jetzt Nahrungsmittel zu importieren und dort vor Ort zur Verfügung zu stellen, sondern wir unterstützen auch lokale Landwirtinnen und Landwirte, vor allem Landwirtinnen in dem Fall. Das war besonders schön zu sehen, die eben vor Ort Produkte regional anbauen, die in der Schule dann genutzt werden für die Schulspeisung. Also es ist eben ein nachhaltiger Kreis, und darum geht es auch in der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir genau hinschauen, was ist die Wertschöpfung vor Ort, und ist es wirklich ein nachhaltiger Kreis oder sorgen wir eigentlich für noch mehr schlechte Entwicklung? Und das war wirklich ein Modell, wovon ich überzeugt bin, und ich konnte mich dann auch überzeugen, dass genau dieser Fokus auch auf Ernährungssicherheit wichtig ist.
Was entgegnen Sie denn Menschen, die Entwicklungszusammenarbeit sehr kritisch sehen und das auch als Geldverschwendung definieren, in Zeiten von steigenden Lebenshaltungskosten ja auch in Deutschland und auch von klammen Haushaltskassen? Das sind ja oftmals Debatten, wo Sie sich auch drin stellen, sozusagen der Kritik. Wie stellen Sie sich dieser Kritik, wenn Ihre Arbeit, die Arbeit Ihres Hauses, die tolle Arbeit, die Sie auch gerade skizziert haben, als Geldverschwendung bezeichnet wird?
Ja, bleiben wir bei Sierra Leone. Das ist ein wirklich gutes Beispiel. Durch diese schlechte wirtschaftliche Lage vor Ort ist Sierra Leone sehr stark betroffen von organisierter Kriminalität. Es ist am Rande der Sahelregion und es gelingt immer noch trotz dieser schwierigen Ausgangslage Terroristen abzuhalten, davon Regionen zu übernehmen, so wie wir es in anderen Sahelregionen sehen. Und man schafft es trotzdem noch, sozusagen Perspektiven zu schaffen mit diesem Programm. Wenn wir es nicht tun würden, dann würden wir auch Sierra Leone verlieren in diesem Kontext von organisierter Kriminalität, von Terrorismus, wo es gerade in Westafrika immer weiter sich ausbreitet, insbesondere Islamismus mit bestimmten Milizengruppen. Und wir brauchen aber Perspektiven für die vielen, vielen jungen Menschen. Es gibt unglaublich viele junge Menschen in Sierra Leone. Jeden Tag werden 720 Kinder geboren, jeden Tag. Es ist eine unglaubliche Entwicklung. Und wenn diese ganzen jungen Menschen keine Perspektive haben, dann verfällt man schnell diesen Strukturen und warum betrifft uns das, warum ist uns das wichtig? Wir sehen, dass Drogen zum Beispiel von Südamerika und Lateinamerika an die Küste Sierra Leones verschifft werden und von dort aus nach Europa. Also es ist sehr wohl relevant für uns und natürlich ist die gesamte Sicherheitssituation in Westafrika für uns relevant. Es ist nicht so weit entfernt von Europa. Von daher hat es eine sicherheitspolitische Komponente. Es geht natürlich auch um die Frage von Fluchtursachen. Und andersrum haben wir eine gute Partnerschaft mit Sierra Leone, die uns zum Beispiel mit dem Staat auch, die uns unterstützen bei unserer Sicherheitsratskandidatur. Wir kandidieren für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und ich habe politische Gespräche geführt und sie haben uns nicht nur sozusagen ihre Stimme zugesagt, sondern als ECOWAS-Präsidentschaft auch zugesagt, für uns zu werben im Rahmen im Westafrikanischen Verbund. So gut ist die Partnerschaft und die ist nur so gut, weil wir seit über Jahrzehnten dort aktiv unterwegs sind.
Und uns auch nicht zurückziehen, höre ich raus.
Ganz genau.
Dazu bleiben, wenn andere vielleicht auch gehen.
Ganz genau.
Frau Ministerin, ich würde gerne einen Kontext nochmal verstehen, besser verstehen, weil das sozusagen jetzt auch in der aktuellen globalen Krisensituation oftmals verschwimmt, weil unterschiedliche Ressorts auch miteinander verschwimmen. Wie hängt Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik zusammen? Wir haben es gehört, Sie waren auch in der Ukraine, da ist ja Krieg. Und trotzdem sind Sie als Entwicklungsministerin zum Beispiel hingereist und stellen sich da auch sicherheitspolitischen Fragen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn eine Entwicklungsministerin auch natürlich Teile, Aspekte und Fragestellungen aus der Sicherheitspolitik mit im Kopf hat, mit beantwortet und mit dafür arbeitet?
Für mich ist die Entwicklungspolitik ein integraler Bestandteil deutscher Sicherheitspolitik und das zeigt sich auch im Nationalen Sicherheitsrat. Wir sind auch Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, genauso wie andere relevante Ministerien, an die man wahrscheinlich als erstes denkt, wie das Verteidigungsministerium oder auch das Auswärtige Amt. Aber wir haben auch als Koalition fest vereinbart, den Dreiklang zwischen Außen-, Verteidigung und Entwicklungspolitik zu stärken. Und in der Ukraine sehen wir eben, wie wir das auch mit Leben füllen und warum das wichtig ist. Wir unterstützen die Ukraine natürlich auch im militärischen Bereich. Wir unterstützen die Ukraine diplomatisch, indem wir auch immer auf ihrer Seite sind und sagen, die Ukraine muss immer mit am Tisch sitzen. Und wir unterstützen die Ukraine im Bereich des Wiederaufbaus jetzt schon parallel, obwohl der Krieg leider weiterhin läuft. Aber um es ganz konkret zu machen, wir unterstützen mit Blockheizkraftwerken, weil die russische Armee ganz gezielt die Energieinfrastruktur angreift, damit die Menschen vor Ort nicht leben können, weil es viel zu kalt ist im Winter, damit die Leute fliehen. Es ist auch ein Teil von Destabilisierungsstrategien, die Russland verfolgt in Europa. Und wir setzen dem was entgegen, indem wir die Ukraine unterstützen mit Wiederaufbau jetzt schon parallel, damit die Menschen zum Beispiel im Winter trotzdem noch vor Ort bleiben können.
Stichwort Destabilisierung, ein spannendes Stichwort, denn wenn wir natürlich auf den Krieg in der Ukraine gucken, gucken wir bei einer anderen Geschichte aber auch auf den Entzug der Entwicklungsgelder. Und das war ja der riesige Schock und auch Destabilisierung, als USAID sozusagen ja, in Luft aufgelöst wurde und jetzt sozusagen diese Lücke auch klafft. Wie würden Sie das beschreiben? Wie stellt sich da auch die globale Entwicklungszusammenarbeit neu auf? Welche Rolle sehen Sie auch in der deutschen Perspektive, mehr und mehr sich für die globale Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen, wenn große Destabilisierung auch stattfindet, gerade durch den Wegfall von USAID? Also welche Rolle möchten Sie auch als deutsche Entwicklungsministerin da spielen?
Für mich ist die Rolle klar, Deutschland bleibt verlässlicher Partner und wir ziehen uns aus keiner Region zurück. Gleichzeitig ist auch klar, wir können die Lücke, die USAID hinterlässt, die riesig ist, nicht schließen. Das können wir nicht alleine, das können wir auch nicht in der EU, das kann niemand. Da sieht man erstmal, wie viel eigentlich die US-Amerikaner investiert haben in Entwicklungszusammenarbeit und auch sehr erfolgreich damit waren. Deswegen bedauere ich das sehr, aber wir müssen jetzt mit dieser Realität umgehen und wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt viele Möglichkeiten und wir arbeiten auch gemeinsam mit vielen Partnern, die weiterhin unterwegs sind in der Entwicklungszusammenarbeit. wie zum Beispiel Frankreich, UK, Kanada, Norwegen, Australien, aber auch neue Akteure wie Golfstaaten, wie auch asiatische Staaten, Schwellenländer, die jetzt selbst sozusagen Entwicklung finanzieren in anderen Regionen, arbeiten wir an Lösungen. Und es gibt viele Instrumente. Das eine ist natürlich die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Es ist klar, die öffentlichen Mittel reichen einfach nicht mehr. Das gilt für alle. Und wir müssen Wege finden, wie wir das stärker verbinden können mit privaten Mitteln aus der Wirtschaft. Es gibt aber auch andere Instrumente, wie zum Beispiel Schuldenerlasse. Das machen wir mit Ägypten. Das heißt, Ägypten hat noch Schulden bei uns. Wir erlassen Ägypten die Schulden, klären aber mit Ägypten zusammen, für was das Geld dann genutzt wird, wie zum Beispiel für Bildung, für Gesundheit, also für eins der Ziele im Bereich der SDGs, um darauf zurückzukommen. Das ist auch ein Instrument, in dem wir Mittel nochmal zur Verfügung stellen können. Also wir brauchen innovative Ideen und wir müssen dafür sorgen, dass wir immer mehr Länder dabei unterstützen, dass sie ihre Entwicklung auch selbst finanzieren können.
Das, was Sie gerade auch gesagt haben mit Bezug auf Ägypten, das sind, nur noch mal zur Klarstellung, keine Geldgeschenke, sondern das sind Verhandlungen, die Sie führen sozusagen, um für die partnerschaftliche Zusammenarbeit, für die Entwicklung was voranzusetzen. Sie haben auch gesagt, Arbeit mit der Wirtschaft, Zusammenarbeit, da war ja Anfang Oktober sozusagen der große Launch auch von diesen neuen Schritten, die Sie gehen möchten. Wie muss man sich das denn vorstellen? Weil wenn Politiker sich treffen, miteinander arbeiten, das kann ich mir vorstellen, aber wie trifft man dann sozusagen auch WirtschaftsvertreterInnen und arbeitet man dann zusammen an etwas, was ja erstmal fremde Märkte beinhaltet für die WirtschaftsvertreterInnen?
Ja, also ich möchte wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit stärker koppeln im Sinne der nachhaltigen Entwicklung vor Ort. Das ist mir ganz wichtig. Es geht vor allem darum, vor Ort Entwicklung zu fördern, gute Jobs zu generieren. Deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen stehen im Vergleich zu anderen auch für gute Jobs, für Ausbildung, für Weiterbildung. Und das ist sehr gefragt von unseren Partnerländern. Also es ist wirklich ein großer Wunsch unserer Partnerländer, eigentlich in fast jedem Gespräch, das ich mit anderen Regierungsvertretern habe, kommt sofort in den ersten 5 Minuten das Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es ist ein großer Wunsch vieler unserer Partnerländer, dass sich deutsche Unternehmen ansiedeln, weil sie eben stehen für Qualität, für Einhaltung von Menschenrechten, für Einhaltung von Klimastandards, Umweltstandards und eben für den ganzen Bereich Ausbildung, was sehr gefragt ist. Und wir wollen das auch zusammenbringen, indem wir zum Beispiel stärker mit Unternehmen und Verbänden ins Gespräch kommen. Wo sind eigentlich die Möglichkeiten deutscher Unternehmen? Wo ist das Interesse? Was können sie leisten? Und dann schauen wir, was die Partnerländer wollen oder an welchen Projekten wir zusammenarbeiten. Und das wollen wir stärker zusammenbringen.
Das Interesse von den Partnerländern ist groß, höre ich raus. Wie ist denn das Interesse von der deutschen Wirtschaft? Klingelt bei Ihnen nonstop das Telefon auch, weil sozusagen jetzt auch vieles startet? Oder ist das noch ein bisschen zögerlich, einfach weil wir ja die wirtschaftliche Situation in Deutschland gerade haben, die wir haben?
Es ist regional total unterschiedlich. Wir sehen das natürlich mit Schwellenländern wie Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, das Interesse groß ist und viele deutsche Unternehmen da auch schon unterwegs sind. Gleichzeitig wünsche ich mir mehr Interesse, wenn es um Least Developed Countries geht, LDCs, wie Sierra Leone zum Beispiel, die wirklich daran interessiert sind, Infrastruktur aufzubauen. Und ich glaube, da müssen wir die Risiken, da geht es um die Frage der Risiken für die für deutsche Unternehmen. Da wollen wir dabei unterstützen, Risiken zu minimieren. Und da sind wir eben im Gespräch mit der deutschen Wirtschaft.
Also spannend, was sozusagen außerhalb passiert und trotzdem auch nochmal der Blick nach innen gerichtet, weil sich ja auch das BMZ, das Haus, verändert durch Ihre Arbeit. Es ist das Wort von einem großen Reformprozess immer wieder zu hören. Nehmen Sie uns da kurz mit. Was möchten Sie da verändern in der Gestaltung des Hauses und in der Arbeitsaufteilung des Hauses?
Ja, wir haben intensiv an einer Reform gearbeitet im Haus in den letzten Monaten und dabei ist ein Strategiepapier entstanden, die Reform unter dem Motto Zukunft zusammen global gestalten, in der wir die neue deutsche Entwicklungszusammenarbeit beschreiben mit 4 Zielen. Zum einen geht es natürlich darum, wie gesagt, die Kern-DNA aus meiner Sicht der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, Hunger, Armut und Ungleichheit zu bewältigen. Es geht darum, Stabilität zu sichern, wirtschaftliche Zusammenarbeit stärker zu fördern und globale Allianzen zu stärken. Das sind ganz kurz zusammengefasst die 4 Ziele, an denen wir arbeiten. Aber es geht auch um die strategische Ausrichtung, denn auch wir haben weniger Mittel und müssen jetzt schauen, wie wir die Mittel, die wir haben, so einsetzen, dass sie maximale Wirkung entfalten können. Und das macht es notwendig, dass wir eben fokussieren und strategischer vorgehen.
Wer hilft Ihnen da bei so einem Reformprozess? Oder wie baut man sowas überhaupt auf und wie setzt man sowas um? Bastelt man dann sozusagen an Abteilungen? Überlegt man sich eine Struktur, ein neues System? Nehmen Sie uns da mal den Prozess kurz mit. Wer hat Ihnen da geholfen und was war vielleicht auch besonders schwierig oder besonders leicht in der Entscheidung?
Es war wirklich ein sehr intensiver Reformprozess, der wirklich rein im Haus gestaltet wurde. Also er kommt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMZ, von der Expertise der Mitarbeitenden und darauf bin ich besonders stolz. Das heißt, wir haben keine externe Beratungsfirma geholt, sondern es kommt aus der langjährigen Erfahrung des BMZ und das war auch mein Ziel. Die Grundlage ist 60 Jahre deutsche Entwicklungszusammenarbeit und wir haben sehr viel diskutiert natürlich und es sind auch schwierige Entscheidungen getroffen. Ich musste auch schwierige Entscheidungen treffen, wenn es zum Beispiel darum geht, wo müssen wir uns vielleicht dann perspektivisch zurückziehen, was können wir einfach nicht mehr leisten. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und jetzt geht es vor allem auch um die Umsetzung und auch das wird natürlich herausfordernd.
Sie bleiben total motiviert in Ihrer Stimme, das ist schön zu hören, vor allem weil Sie auch weniger Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Sind Sie da manchmal ein bisschen sauer auf Lars Klingbeil? Die Finanzminister, weil sozusagen die Verteilung so ein bisschen wenig ausfiel mit 9 Milliarden oder 9,5 Milliarden.
Es ist eine Entscheidung der Koalition. Das ist in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden, dass die ODA-Mittel angemessen sinken. Ich finde, es reicht jetzt auch mit dem Sinken und das sage ich auch klar. Aber und wir sehen, dass es wirklich gerade die Herausforderungen steigen, die Krisen steigen. Natürlich würde ich mir jetzt hier mehr Mittel wünschen, aber es ist nicht meine Art, jetzt aufzugeben oder die ganze Zeit mich nur darüber zu beschweren, sondern meine Aufgabe als Ministerin ist es, jetzt diese Mittel effektiv einzusetzen. Und wir haben immer noch 10 Milliarden für diesen Haushalt. Es sind im Übrigen für die Kritiker nur 2% des gesamten Bundeshaushalts, die wir investieren in diesem Bereich, gut investiertes Geld. Wir sind immer noch auch wichtiger Akteur, wenn wir uns die Budgets von Frankreich, UK und anderen anschauen, sind wir immer noch sehr gut unterwegs. Und meine Aufgabe ist es jetzt wirklich, die Mittel wirksam einzusetzen, so dass wir eben verlässlicher Partner bleiben. Und das ist auch ein Punkt der Reform. Ich habe entschieden, dass wir uns aus keinem Partnerland zurückziehen. Und es gelingt uns mit der Reform, dass wir das nicht tun müssen, indem wir natürlich verschiedene Schwerpunkte setzen.
Das ist so ein bisschen antizyklisch zu der globalen Stimmung, würde ich mal behaupten, dass da viele einfach sich zurückziehen. Wir hatten ja gerade schon das Beispiel von USAID. Auch die Vereinten Nationen stehen immer wieder unter Kritik und man fragt sich oft, können die noch was, die Vereinten Nationen? Braucht man die noch, diese Räume, wenn es überall trotzdem solche Einschränkungen gibt und wenn ja auch Gesetze überzogen werden oder überlaufen werden, jetzt gerade auch mit Blick auf die Kriege und die Konflikte, die wir haben und unterschiedlichen Akteuren, die sich einiges erlauben. Glauben Sie noch an die Vereinten Nationen und inwiefern motiviert sie die Arbeit?
Ja, ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die Vereinten Nationen brauchen. Es ist der einzige Ort, also zum Beispiel, wenn alle zusammenkommen in New York bei der UN-Generalversammlung, eigentlich der einzige Ort, an dem Staaten zusammenkommen, die sonst gerade niemals an einem Tisch sitzen würden. Es ist aber wichtig, dass es diesen Ort gibt, wo Staaten noch zusammenarbeiten.
Auch wenn es uns aktuell nicht weiterbringt, weil wir haben immer mehr Kriege und Konflikte wie je zuvor.
Ja, man muss auch eingestehen, dass die Vereinten Nationen großen Reformbedarf haben. Dass viele Menschen auch den Glauben verlieren an die Vereinten Nationen, und daran müssen die Vereinten Nationen arbeiten, mit uns gemeinsam, mit den Mitgliedstaaten. Deshalb unterstützen wir als Bundesregierung und ich auch als Ministerin den UN-80-Reformprozess, den Antonio Guterres sehr groß angekündigt hat, der notwendig ist, weil wir eben auch hier stärker Erfolge sehen müssen und weil wir sehen, dass es vielleicht auch was Verwaltungsaufgaben und so weiter angeht, etwas ausgeufert ist, was ein bisschen schlanker werden müssen. Trotzdem bin ich sehr stark davon überzeugt, dass wir die Vereinten Nationen brauchen, gerade jetzt, wo viele sich ins Nationalstaatliche zurückziehen. Und deswegen ist es auch für uns sehr wichtig gewesen, dass zum Beispiel UNDP als der Arm der Vereinten Nationen, der im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, die Entwicklungsorganisation der UN, auch nach Bonn kommt. Dass Bonn jetzt sozusagen ein Teil des Hauptsitzes von UNDP ist, zeigt auch, dass wir hier eine neue Rolle spielen. Wir sind größter Geber bei der UNDP. Und wir stärken damit auch den Standort Bonn als UN-Standort, aber zeigen auch, wir halten fest an den Vereinten Nationen.
War das ein Kraftakt für Sie auch, aus der deutschen Perspektive dafür zu kämpfen, dass Bonn sozusagen davon auch mit profitiert und den Zuschlag erhält und sich auch für Bonn entscheidet, dass UNDP nach Bonn kommt?
Ja, also es mussten sehr viele Gespräche geführt werden. Auch ich habe persönlich viele Gespräche dazu geführt. Wir müssen jetzt selbstbewusster auftreten. Auch das ist etwas, woran wir uns gewöhnen müssen, auch stärker unsere Interessen zu betonen und ganz klar zu sagen, wir sind größter Geber der Organisation und wir wünschen uns auch, dass das sichtbar wird, indem zum Beispiel ein Teil, wenn sowieso ein Umzugsprozess stattfindet, das muss man dazu sagen, wenn die Organisation sich sowieso überlegt, dass New York zu teuer geworden ist und sie auch durch Einsparungen umziehen müssen, dass Deutschland dann natürlich auch in Frage kommt. Aber da müssen wir auch, das müssen wir jetzt auch viel stärker, selbstbewusster vortragen und sagen, wir sind da, wir haben uns nicht zurückgezogen, aber wir möchten auch sehen, dass das sozusagen etwas Gegenseitiges ist. Und so ist es uns auch gelungen, eben das UNDP jetzt auch mit großer Freude, ist ja auch ein super schöner Standort, auch jetzt nach Bonn kommt.
Ja, es ist total spannend, was daraus wird. Und ich glaube, wir gucken alle sehr gespannt darauf. Mit Blick auf die Zeit komme ich so ein bisschen zum Ende. Und ich finde das nochmal spannend, am Ende mit Ihnen zu diskutieren, weil wir jetzt von der globalen Perspektive, wir sind ja gefühlt einmal um den Globus gerannt mit allen Themen. Wir waren hier im BMZ in Berlin. Jetzt würde ich gerne nochmal nach Schwerin reisen. Ihre Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern, weil auch Sie haben viele Menschen getroffen, die sich auch lokal für nachhaltige Entwicklungsziele einsetzen. Und oftmals diskutieren wir ja in globalen Projekten, wie wichtig das ist, sich für die Ziele einzusetzen. Wie wichtig würden Sie es bezeichnen und was sind da auch Ihre Erfahrungen, diese lokale Ebene nicht aus dem Blick zu verlieren? Dass man einfach immer guckt, okay, diese nachhaltigen Entwicklungsziele, die gelten für uns alle auch im lokalen Dorf, in urbanen Regionen, in ländlichen Regionen in Deutschland. Da sind wir alle mit involviert und auch alle in der Verantwortung, das umzusetzen. Was nehmen Sie wahr von dem lokalen Engagement in Bezug auf nachhaltige Entwicklungsziele? Vielleicht auch mit Einblick aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, es ist total wichtig, dass wir das weiterhin unterstützen. Und auch das ist für mich klar, auch in der Reform, vor allem zivilgesellschaftliche Akteure wollen wir unterstützen. Ich versuche immer wieder auch dafür zu sorgen, dass wir trotz aller Kürzungen, gerade im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, einen gewissen Standard aufrechthalten können, weil ich das wirklich sehr, sehr wichtig finde, auch einmal lokal für die Nachhaltigkeitsziele zu werben, aufzuklären, zu zeigen, warum das eben für uns wichtig ist. Und wir haben in der ganzen Bundesrepublik verteilt so viele, auch kleinere Vereine, die sich einsetzen, entweder lokal vor Ort, wie zum Beispiel die Weltläden, die hoffentlich die meisten kennen, auch bei mir in Schwerin, die einmal den ganzen Aspekt von nachhaltigen Lieferketten, Fairtrade und so weiter, Produkte, die eben unter wichtigen Standards hergestellt wurden, in unseren Partnerregionen auch zur Verfügung stellen. Man kann also guten Gewissens in jedem Weltladen einkaufen und unterstützt aber auch sozusagen Menschen in den verschiedensten Regionen der Welt. Aber gleichzeitig auch haben wir auch viele Vereine und ich bin immer wieder total berührt und überrascht davon, wie viele kleine Vereine es gibt, die einfach in bestimmten Ländern unterwegs sind. Bei mir in Schwerin zum Beispiel sind es Vereine, die in Togo unterwegs sind. Wir haben den Togo-Verein. Da gibt es einfach menschliche Beziehungen, die entstanden sind und daraus ist dann entstanden, dass man wirklich ehrenamtlich vor Ort dann unterstützt, auch mit Austausch. Und davon gibt es so viel, es wird sehr, sehr wenig gesehen in Deutschland und deshalb unterstütze ich das auch und ich glaube, es gehört auch wirklich mit dazu, auch diese lokale Ebene. Und deshalb, wir haben kommunale Partnerschaften, die wir unterstützen mit der Ukraine zum Beispiel. 250 Kommunen in Deutschland haben eine Partnerschaft mit Kommunen in der Ukraine, setzen sich da ein. Und ich möchte es auch stärker nutzen und stärker auch mit den Ländern ins Gespräch kommen, mit den Bundesländern, aber auch eben mit den Strukturen in den Bundesländern vor Ort.
Was raten Sie jungen Menschen, die vielleicht auch Sorgen haben, dass die Themen, die ihnen wichtig sind, nicht wirklich Gehör finden? Wir haben es gesehen in Davos, da war Klimawandel überhaupt nicht Thema von den älteren Generationen, die alle viel geredet haben, viel Redezeit bekommen haben. Klimawandel, Klima-Action war wenig die Rede. Sie waren selbst in der Klimakonferenz, auf der Klimakonferenz in Brasilien. Viele Erwartungen, vor allem von jungen Menschen, gerade dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, ist nicht in die Realität umgesetzt worden, wurde nicht umgesetzt und wird auch nicht umgesetzt in naher Zukunft per Papier von dem Abschlusspapier. Also oftmals fühlen sich ja junge Menschen vielleicht ein bisschen hinten angelassen. Was würden Sie denen raten bezüglich auf ihre Sorgen auch hier im Land? Wie antworten Sie diesen jungen Menschen? Die sagen ja, uns hört man ja gar nicht.
Ja, ich möchte ermutigen, dass junge Menschen unbedingt laut sind und auch wenn es frustrierend ist, sehr oft, ich kann das gut nachvollziehen, nicht nachzulassen. Mir ist es total wichtig, dass wir auch im BMZ die Stimmen junger Menschen hören. Wir haben einen Jugendbeirat. Es gibt viele Organisationen, wie zum Beispiel One, die auch viel mit Jugendlichen arbeiten. Da kann ich nur empfehlen, schaut auch bei uns auf der Seite des BMZ vorbei. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu engagieren. Wir bieten viele Formate an, auch bei der COP in Belém. Was mir wichtig ist, war, glaube ich, sogar mein erster Termin, der Austausch mit Jugendlichen zu diesen Themen. Mir ist das total wichtig und ich finde, als junge Ministerin fühle ich mich, als jüngste Ministerin im derzeitigen Kabinett, fühle ich mich auch verpflichtet, da so viel Raum wie möglich zu schaffen. Aber ich kann nur ermutigen, weiterzumachen. Wir brauchen das gerade mehr denn je, denn es ist so, mich besorgt das auch, dass in Davos, aber auch in anderen Formaten das Thema Klima kaum eine Rolle spielt. Wir erleben gerade ein Backlash, das ist so, das muss man auch benennen und sehen, aber die Lösung kann dann nicht sein, zu sagen, okay, dann ziehen wir uns alle zurück, auch wenn es hart ist, sondern gerade jetzt erst recht lauter zu werden, sich zusammenzuschließen und die Möglichkeiten zu suchen, mit Politik ins Gespräch zu kommen.
Dann kommen wir zum letzten Themenblock. Was ist Ihr persönlicher Motivationssong? Wir haben eine pfiffige To-Do-Playlist auf Spotify und wir möchten natürlich auch Ihren Song dazu packen. Was hören Sie besonders gerne? Oder was groovt Sie morgens bei einem Morgenkaffee ein?
Ja, mein Motivationssong ist Changes von Tupac. Das motiviert, also das höre ich dann immer, den Song höre ich immer wieder, wenn es manchmal auch ein bisschen schwieriger ist, um mich daran zu erinnern, wofür man das eigentlich macht.
Und unser Podcast heißt ja To Do. Das ist dieses tolle Spiel mit selber auch machen. Du kannst selber etwas erreichen. Was ist Ihr To Do? Was setzen Sie immer wieder um? Vielleicht auch auf einer lokalen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, immer wieder abseits von dem großen Katalog des BMZs. Was ist das To Do von einem persönlichen Handlungsvorsatz für die nachhaltigen Entwicklungsziele?
Mein persönliches To-Do. Ja, gute Frage. Jetzt nochmal die schwierigste Frage zum Schluss.
Man ist ja so oft mit dem ganzen Katalog vom BMZ sozusagen in allen Zielen unterwegs. Was ist das persönliche To-Do, ein Handlungsvorsatz?
Mein persönliches To-Do ist jetzt viel stärker beim Einkaufen darauf zu achten, woher die Produkte kommen. Ich beschäftige mich jetzt schon viel mehr damit und merke, dass mich das schon jetzt auch verändert hat. Also darauf zu achten, auch beim Einkaufen, wie sind Produkte hergestellt, unter welchen Bedingungen. Und es gibt ja tolle Logos, die auch schnell kenntlich machen, dass das Produkte sind, die man guten Gewissens kaufen kann. Aber ich beschäftige mich jetzt auch persönlich viel mehr mit dieser Frage, was kann man eigentlich im Alltag, worauf kann man im Alltag achten?
Danke für dieses spannende Gespräch, für Ihre Einblicke und auch Ausblicke. Rima Labali Radovan, Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bleibt gerne mit dabei bei der nächsten Folge oder schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr umsetzt, was euer To-Do ist und natürlich, was euer Motivationssong ist. Wir freuen uns. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich sage bis bald. Tschüss, macht's gut.
17 Ziele, der Podcast.